Beziehungen, Ehe, Familienleben, alles Themen, die wir im Podcast schon angesprochen haben.
Wähle ich den traditionellen Weg der Lebensplanung?
Will ich mich lieber ungezwungen ausprobieren und mich entdecken?
Habe ich überhaupt einen Plan, was ich will? Durch unser Leben zwischen zwei Kulturen versuchen wir ständig, den Spagat zwischen der Denkweise unserer Eltern und der Mehrheitsgesellschaft zu meistern. Das wird beim Thema Beziehung besonders deutlich.
Sind wir deshalb Generation beziehungsunfähig? Darüber sprechen wir heute.
Sprichwort:
Kam kadalmannum unde, adinindum öme punaimannum il. Kurel 1164.
Auf Englisch: There is indeed a flood of lust or love, but there is no raft of safety to cross it with. Wenn ich das jetzt so übersetze und ja interpretiere, bedeutet das für mich, dass wir Liebe und Lust schon auch in Mengen haben und empfinden, aber nicht so wirklich handwerklich mitbekommen haben, wie man damit umgeht oder wie man das durchsteht. Und das passt ganz gut zu unserer heutigen Folge mit dem Titel Generation beziehungsunfähig? Fettes Fragezeichen.
Ja, also ich fand auch, dass es ganz gut passt und ich fand das interessant, dass das in Tirukkural vorkommt, auf jeden Fall.
Du hast ja auch schon öfter gesagt, Tirukkural hat sehr, sehr viel zu Love and Sex and Stuff.
Yes, nur wir reden nicht darüber, aber das wird bestimmt noch eine Folge.
Ja, vielleicht ganz kurz, wir sind zurück aus unserer Pause, yay. Hoffentlich schaffen wir es jetzt auch wirklich monatlich wieder für euch zu senden. Und wir waren ja das war jetzt vorgestern, am Freitag, bei der CIVES Medienpreisverleihung in Köln. Und vielen Dank für alle, die für uns gewotet haben. Wir sind sehr happy, dass Rise and Shine den Preis mit nach Hause nehmen konnte, weil die so eine krasse Arbeit geleistet haben.
Ich fand das auf jeden Fall sehr, 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 sehr aufregend und sehr cool, mal so Fernseharbeit auch mal hinter den Kulissen so zu sehen. Und wir waren in der Maske, das fand ich auch sehr aufregend. Und ich habe mich auch gefreut, dass Rise and Shine den Top Award bekommen hat. Das ist ja nochmal eine doppelte Preisverleihung für die gewesen und das haben die sich auf jeden Fall sehr, 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 sehr verdient. Und auch von meiner Seite danke an die ganzen Leute, die gewotet haben. Sorry, dass ich euch alle genervt habe. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, dass so viele Leute noch gewotet haben und mir dann auch nochmal persönlich geschrieben haben. Danke auf jeden Fall.
Die einen wollen auf die traditionelle Weise ihre Lebensplanung gestalten, die anderen wählen den ungezwungenen Weg, probieren sich aus, schauen, um sich zu vergleichen. Und dann gibt es noch die, die überhaupt gar keine Ahnung haben, was sie überhaupt beziehungstechnisch machen wollen.
Generation beziehungsunfähig kommt von dem Schriftsteller und Kolumnisten Michael Nast. Er geht nicht davon aus, dass wir wirklich beziehungsunfähig sind, sondern dass es eher ein Lifestyle ist. Seiner Meinung nach entstehen durch diesen Lifestyle einige Probleme.
Bei uns TamilInnen spielt sich das zusätzlich noch auf einer anderen Ebene ab, weil wir ein ganz anderes Bild von Beziehungen von unseren Eltern mitbekommen haben.
Popkulturelle Inhalte, zum Beispiel Film und Fernsehen, in Hollywood und Hollywood vermitteln dann nochmal ganz andere Bilder davon, wie Beziehung, Liebe und Sexualität aussieht.
Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Und welche Struggles haben wir dadurch in Bezug auf Beziehungen und Liebe entwickelt? Ich würde das irgendwie schon wieder chronologisch angehen, wie wir das irgendwie doch immer machen, dass wir zuerst halt in unsere Kindheit gucken.
Also, bei Liebe und Sexualität spielen natürlich unsere Eltern eine wichtige Rolle, weil sie auch unsere Vorbildsrolle sind. Unsere Identität bildet sich dadurch, wie andere einen wahrnehmen und wie man sich selbst halt sieht.
Ja, und der Umgang in der Familie beeinflusst dann ja eben auch die Stabilität in Partnerschaften später. Also habe ich eine liebevolle Familie, dann weiß ich auch, wie ich mit anderen Leuten liebevoll umgehen kann. Habe ich eine Familie, wo die Eltern eher distanziert zueinander sind und auch zu den Kindern, dann bin ich natürlich in allen meinen Beziehungen auch erstmal eher distanzierter und muss erstmal lernen, wie liebevoller geht. Wie sieht das mit Körperkontakt aus? Das spielt zum Beispiel auch eine Rolle. Hat man sich als Kind schon viel umarmt und als Jugendliche zusätzlich ja auch noch, macht man das dann mit den Freunden auch oder später in der Partnerschaft auch? Das wirkt sich halt alles so aufeinander aus, was wir eben zu Hause im Haushalt lernen.
Genau, aber wenn wir halt einen guten Umgang in der Familie lernen, dann sind auch die ersten sexuellen Erfahrungen, werden die ersten sexuellen Erfahrungen auch sehr langsam gemacht, also zu einem späteren Zeitpunkt finden die statt. Und dann werden zum Beispiel instinktiv auch Gefahren für frühe Schwangerschaften vermieden. Aber bei uns Tamilinnen ist das ja etwas anders, weil Sexualität oder das Ausleben von Sexualität ist eher mit Angst und Scham verbunden. Und deshalb verschiebt sich das immer weiter nach hinten oder ist mit schlechten Erfahrungen verbunden. Nach der Bindungstheorie, nach dem Psychoanalytiker John Bowlby, ist emotionale Nähesuchen in der Partnerschaft danach halt auch gerichtet, wie die emotionale Nähe zu unseren Eltern zum Beispiel als Bindungsperson gegeben ist. Und da gibt es zwei Modelle. Einmal das sichere Modell, das ist, wenn eine gute Bindung zu den Eltern besteht, sucht man das dann auch in der Partnerschaft. Also man lernt dann halt über Gefühle zum Beispiel zu reden, wenn man das mit den Eltern zum Beispiel auch gemacht hat. Und das spiegelt sich auch in den späteren Beziehungen wieder. Das unsichere Modell hingegen zeigt, wenn man eine entfernte Beziehung zu der Bindungsperson hat und zum Beispiel abweisende Reaktionen oder abweisende Verhaltensweisen von der Bindungsperson spürt, dass man im Erwachsenenalter zum Beispiel in Beziehungen Konflikte vermeidet oder dass man auch fehlende Kommunikation in den Partnerschaften feststellen kann, aber auch fehlende Kommunikation zu den Eltern, zum Beispiel als Bindungsperson.
Jetzt sprichst du das gerade an und ich versuche das gerade bei mir schon irgendwie zu analysieren, was es bei mir gab. Das heißt, wenn die Eltern abweisend auf einen reagieren, dann denke ich als Kind auch erstmal nicht unbedingt, ich habe was falsch gemacht, sondern ja, meine Eltern mögen mich nicht oder ich bin scheiße.
Ja, das hat aber damit nichts zu tun, also dass du scheiße bist, sondern das Gefühl wird dir von deinen Eltern vermittelt.
Dann kommt vielleicht noch dazu, dass unsere Elterngeneration ja auch nicht wirklich Beziehungen so gelebt haben oder Beziehungen hatten. Und da sprechen wir jetzt von romantischen Beziehungen, weil es bei denen und in den Generationen davor ja eher einfach so ablief, man hat sich irgendwo kennengelernt und dann bestand die Beziehung, also das, was vor der Verlobung war einfach nur, ich weiß nicht, du hast es ganz gut erklärt mit, keine Ahnung, man fährt sich im Dorf auf dem Fahrrad entgegen und sagt dann kurz, hallo, wie war dein Tag, wie geht's dir? Und das ist es.
Es ist ja auch oft so, dass in tamilischen Beziehungen, die in unserer Generation von unseren Eltern stattgefunden hat, oft durch Essen irgendwie auch Beziehungen gebaut wird. Also was hast du gegessen? Erzähl mal, was du gegessen hast. Und keine Ahnung, oder ja, wenn es dir gut geht, dann heißt es auch, dass du gut gegessen hast. Irgendwie, dass man ganz, ganz kleine Gespräche führt und dass man sich irgendwie auch sehr viel in das Optische auch irgendwie verliebt. Also wie eine Person spricht, wie eine Person geht, weil man alles von Weitem halt beobachtet und nicht wirklich mit der Person, intim wird in dem Sinne. Also intim nicht nur körperlich, sondern auch intim, was das Emotionale, Persönliche betrifft.
Bei uns ist das eher dann, wir brauchen ein Kennenlernen, wir müssen miteinander reden, viel quatschen, wir treffen uns heimlich oft, weil wir davon ausgehen, dass wir es erstmal nicht dürfen. Wir wollen uns aber auch regelmäßig treffen, bevor wir überhaupt an den Punkt kommen, das Ganze eventuell Beziehung zu nennen. Das heißt, da ist ja schon so eine Verschiebung in dem, was Grundlage für eine Beziehung später wird.
Jetzt also ein bisschen den Übergang zu schaffen. Es ist ja auch oft so, dass von Mädchen und Jungen andere Sachen erwartet werden in der Erziehung und dann auch in der im Umgang mit anderen Menschen oder Umgang in der Gesellschaft. Und das sind halt so bestimmte Gender-Codes, die halt gestellt werden. Also was darf ein Mädchen, was darf ein Junge, wie soll man sich verhalten? Und das ist ja auch oft dann so, wie soll ich mich gegenüber einem Jungen verhalten? Als Mädchen jetzt zum Beispiel. Was darf ich sagen? Wie darf ich den Kontakt pflegen? Darf ich Körperkontakt zu dieser Person suchen? Darf ich bestimmte Gespräche mit dieser Person führen, weil das dann oft als persönlich oder als was Intimes gesehen wird? Solche Sachen werden dann ja auch von unseren Eltern uns beigebracht.
Da müssen wir uns auch erstmal anmerken, das ist jetzt natürlich binär gedacht, dass es eben von Mädchen zu Junge, von Junge zu Mädchen, von Mann zu Frau, von Frau zu Mann gedacht ist. Wir müssen dann natürlich auch mal kurz zusammenfassen, was sind denn diese unterschiedlichen Benimmregeln?
Also zum Beispiel ist das ja so, dass einer Frau oder dass einem Mädchen oder einer Person, die halt weiblich sozialisiert ist, dass von dieser Person erwartet wird, dass sie die Familienehre bewahrt. Und wie bewahrt man die Familienehre, indem man zum Beispiel keine Beziehungen eingeht, indem man keine sexuellen Erfahrungen vor der Ehe sammelt?
Indem man auch nicht freizügig ist, indem man sich anständig in Anführungsstrichen verhält, indem man sich modest kleidet.
Genau.
Also ja.
Genau. Und bei einem Jungen ist das ja oft so. Ich finde, in der tamilischen Gesellschaft ist das so, Jungs haben nochmal andere Probleme, weil von denen zum Beispiel erwartet wird, dass die Verantwortung übernehmen. Das heißt, die haben diesen Druck, dass sie als Familienoberhaupt dienen müssen, dass sie einen guten Job haben, dass sie von klein auf Verantwortung auch für die Familie übernehmen müssen, weil sie halt ein Junge sind und dass sie auch.
Oder also wenn man kleinere, jüngere Geschwister hat, Mädchen, dann wird ja auch auf die Männer manchmal quasi abgeschoben, die Verantwortung, wenn einem Mädchen was passiert. So nach dem Motto, du hast nicht aufgepasst, das ist jetzt deine Schuld.
Genau.
Ja, dadurch haben Männer oder junge Männer eine andere Art von Druck als junge Frauen. Und bei jungen Frauen, das ist halt das, womit wir uns identifizieren können und wo wir sagen können, das haben wir auch durchlebt, weil ich jetzt dann eben auch weiblich sozialisiert bin, so, dass da der Raum zur Entfaltung fehlt. Man fühlt sich die ganze Zeit eingeschränkt und unterdrückt auch sehr viele Bedürfnisse und Emotionen, ohne sie überhaupt als unterdrückt wahrzunehmen, weil ich nie gemerkt habe, dass diese Sachen da sind, weil es von vornherein klar war, dass darfst du gar nicht fühlen. Also war gar nicht so auf dem Gefühlsradar, sage ich mal. Und das ist natürlich erstmal ungesund und das kann dann auch ungesunde Folgen haben.
Genau, als du gesagt hast, dass quasi Männer oder Jungs in der Familie auf die Frauen aufpassen müssen, das zeigt ja auch das Bild, dass Männer halt über die Frauen stehen. Also dass Männer halt auch eine Machtposition haben oder in der Hierarchie höher gestellt sind. Und was halt eine Frau oder ein Mädchen darf, hängt ja auch davon ab, was die männliche Bezugsperson erlaubt oder duldet. Also was mein Vater mir erlaubt oder duldet, das darf ich nur machen. Oder was mein Bruder, wenn ich einen Bruder hätte, mir erlaubt oder duldet, das darf ich nur machen. Und das ist ja auch sehr, sehr kritisch, wenn das so hierarchisch aufgebaut ist.
Ja, jetzt haben wir natürlich The Perks, nur den Vater als Mann in der Familie gehabt zu haben, ne, weil wir ja nur Schwestern haben. Und fällt dir da jetzt irgendwas ein, wo es genau diese Situation gab?
Ja, also ich weiß, dass bei meinen Eltern das so ist, dass sie sich manchmal die Verantwortung so hin und her schieben. Also frag Mama, Mama sagt, frag Papa, ne? Aber ich habe schon das Gefühl, dass Papa trotzdem das letzte Wort hat und dass Papa schon so Entscheidungen trifft, ohne uns mit einzubeziehen und auch ohne Mama einzubeziehen. Und Mama ist halt so, sie macht halt alles mit, weil sie eine. Also ich finde, dass meine Mama halt eine gute Partnerin ist, weil sie halt meinen Vater unterstützt. Aber was ich bei meinem Vater kritisiere, ist, dass mein Vater halt meine Mutter aber nicht so behandelt. Er geht davon aus, dass sie ihn bei allem unterstützt, aber sie hätte auch zu jedem Zeitpunkt sagen können, nö, du bist dumm, hör auf mit der Scheiße. Und das Lustige ist, meine Eltern streiten sich untereinander, aber wehe, wir sagen was also wenn ich zu Mama gehe und sage, Papa ist scheiße, kriege ich von Mama Ärger. Und wenn ich zu Papa gehe und sage, Mama ist scheiße, kriege ich von Papa Ärger. Also
Aber da siehst du ja auch, dass zwischen denen halt erstmal nochmal so ein anderer Zusammenhalt ist als dann zu den Kindern die Beziehung. Also dass die
ja.
Beziehung quasi vor der Beziehung zu den Kindern kommt, was eigentlich ja erstmal was Gutes und was Gesundes auch ist.
Ja, aber ich merke, dass meine Mama halt diese typische Frau oder
Ja.
Frauenrolle übernommen hat und dass sie halt auch weiblich quasi sozialisiert ist, weil sie ja davon ausgeht, ja, Mann entscheidet, ich mache alles mit,
Genau.
ohne dass sie irgendwie
Ohne
was,
Widerworte.
ohne Widerworte
Ja.
in der Regel, ja.
Also dieses Widerworte zu Älteren und dann aber vor allem auch zu Männern ist auch so eine Sache, die ich mitgenommen habe, sage ich mal. Und was mir jetzt auch so einfällt, ist, da muss man natürlich sagen, wir reden hier als weiblich Sozialisierte so, aber auch queere Menschen wie ich muss man an der Stelle mal erwähnen, weil das auch eine große Auswirkung auf die Familienehre hat, weil nicht nur eine Frau, die keine Ahnung, irgendwas in Anführungsstrichen in den Augen der Eltern verbockt, kann die Familienehre zerstören, sondern eben auch, weiß ich nicht, eine lesbische Frau oder ein schwuler Mann oder eine Transgender-Person, wo es offensichtlich, also es geht vor allem auch um das Optische, sage ich mal, um das, was was man sieht, nicht das Optische, sondern um das, was man sieht. Also sieht man eine Frau mit einer Frau, sieht man einen Mann mit einem Mann oder sieht man offensichtlich, dass es eine nicht Cis-Person ist, also eine Person, die sich nicht mit in dem Geschlecht zeigt, dem sie bei der Geburt zugeordnet wurde. Das ist ja auch dann voll der Ehrverlust erstmal so für die Eltern.
Das kann einen ja auch in seiner, ja, vom Ausleben in Liebesbeziehungen, Partnerschaften oder halt auch sexuellen Beziehungen halt beeinflussen. Und das kann natürlich auch, ja, das kann natürlich auch einen mental belasten. Und das finde ich halt immer, das kommt halt auch von der Kindheit, weil man immer sagen wird, du musst als Mädchen so und so sein, du musst als Junge so und so sein und alles, was dazwischen ist, gibt es nicht. Und alles, was dazwischen ist, ist halt
Darfst du auch gar nicht, kannst du nicht. Gibt es
genau,
bei uns
gibt
nicht.
Das gibt es gar nicht, genau.
Ja. Und dadurch fehlen natürlich auch nochmal für queere Menschen die Vorbilder, an denen die sich orientieren können und irgendwelche Anker, an denen man sich festhalten kann, die man sich dann erstmal irgendwie suchen muss, während, sage ich mal, Mann und Frau dann zumindest ja noch gleichgesinnte oder ähnliche Vorbilder in Mama und Papa, in Film und Fernsehen, in der Gesellschaft erstmal sehen.
Genau.
So. Ja, aber durch diese ganzen Machtdynamiken und durch diese Einschränkungen und Erwartungshaltungen und Verantwortungszuschiebungen begeben wir uns eigentlich alle in unbewusste Abhängigkeitsverhältnisse.
Ja, also Abhängigkeitsverhältnisse heißt ja, also ich binde mich quasi an meine Eltern. Und die Erwartungen von meinen Eltern, wenn die nicht erfüllt werden, dann kann ich auch Abhängigkeitsverhältnisse in Partnerschaften entwickeln, weil das, was in der Familie gefehlt hat, versuche ich in meiner Partnerschaft auszugleichen. Und dadurch entstehen halt, und das sind meistens Sachen, die unbewusst passieren, also Kleinigkeiten. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie was erlebe, was wichtig ist, dann habe ich nur das Bedürfnis, das mit meinem Partner zu teilen. Oder ich habe nur das Bedürfnis, mit dieser Person Zeit zu verbringen. Ich vernachlässige alles. Das sind alles unbewusste Abhängigkeitsverhältnisse, die man halt immer in Betracht ziehen muss und darauf achten muss, ob es was Gesundes oder Ungesundes ist.
Ja, also diese Fixierung auf nur eine Person finde ich auch immer sehr ungesund. Also es ist immer wichtig, einen Kreis von unterschiedlichen Menschen für unterschiedliche Bedürfnisse zu haben, finde ich. Und wenn wir uns dann noch mal angucken, was bei tamilischen Menschen in der Pubertät passiert. Erstmal grundsätzlich bei Menschen in der Pubertät, das Gehirn verkabelt sich einmal quasi komplett neu. Das habe ich mal in einem Vortrag über das Thema Lernen gehört. Und mit der Pubertät ändert sich eigentlich ja auch so der Status einer Frau oder eines Mannes innerhalb der Gesellschaft und der Familie.
Wir haben ja gerade über Familienehre gesprochen. Zum Beispiel ist das ja so, wenn man halt die Tage bekommt als Frau, dann kriegt man ja gesagt, ja, pass jetzt auf, du darfst jetzt dich so und so nicht benehmen, du darfst dich so und so nicht verhalten. Also du darfst zum Beispiel Sachen nicht anziehen oder du darfst abends nicht mehr rausgehen, weil es gefährlicher für dich ist, weil du kannst ja.
Also im Prinzip, you're not allowed to look like you're asking for it.
Yes,
so.
Genau. Man hat halt in der Pubertät schon allgemein das Gefühl, dass man sich alleine durch das Leben schlägt, weil man das Gefühl hat, keiner versteht einen, weil man das Gefühl hat, keiner macht jetzt dasselbe durch wie ich, weil man sich gerade verändert, weil es so viele neue Eindrücke gibt. Dein Körper verändert sich, das Umfeld verändert sich, du musst eigene Entscheidungen teilweise treffen. Und dann, wenn man keine Bezugsperson hat oder die Bezugsperson Probleme hat, dann kann es halt dazu führen, dass man halt negative Gefühle entwickelt und dass diese negativen Gefühle sich gerade in der Pubertät ganz stark äußern. Also wenn zum Beispiel pubertierende Kinder oder Kinder, die kurz vor der Pubertät stehen, negative Gefühle gegenüber Eltern äußern, also zum Beispiel aggressiv sind, beleidigend sind, dann hat das nicht damit zu tun, dass das Kind ein schlechtes Kind ist, sondern das hat damit zu tun, dass die Eltern dem Kind ein Gefühl gegeben haben, du bist nicht gut genug oder du bist eigentlich unerwünscht. Und das machen ja tamilische Eltern zum Beispiel sehr gerne, dass sie sagen, du bist nicht gut genug oder irgendwas machst du nicht richtig. Das heißt, wenn ein Kind, was oft in unserer Gesellschaft gesagt wird, boah, das ist ein schlechtes Kind, also Kakapele, dann bedeutet das nicht, dass das Kind an sich schlecht ist. Das hat viel damit zu tun, wie die, was die Eltern dem Kind vermittelt haben, was das Kind für ein Gefühl bekommen hat. Und dieses Gefühl kann sich dann auch in Beziehungen äußern. Also alles, was in der Kindheit, was in der Erziehung, was in der Beziehung zu den Eltern oder zu Bindungspersonen passiert, kann sich in der Beziehung halt äußern. Das ist halt sehr, sehr wichtig, weil diese negativen Gefühle, die du über dich selber verfügst, strahlst du dann ja auch nach außen aus und dementsprechend ziehst du ja auch Personen oder ja, Freunde, PartnerInnen zu dir, die dann auch dieses Gefühl dir verstärken. Du hast dann gar kein gesundes Verhältnis mehr. Du siehst gar nicht mehr, welche Person ist gesund für dich, welche Person ist gut für dich, weil du das Negative nur kennst. Weil du quasi toxische Verhaltensweisen nur kennst.
Und überhaupt diese Tabuisierung der Pubertät ist ja auch eine Phase, in der wir vor allem Menschen, die menstruieren, zurückgemeldet bekommen, du darfst darüber nicht sprechen, du musst das verheimlichen. Und das verstärkt dann ja natürlich dieses Gefühl, irgendwas an mir ist falsch. Und dann kapselt man sich ab oder kapselt einen Teil davon ab. Und die Beziehung zu den Eltern wird dadurch ja auch schlechter. Und bis zu dem Zeitpunkt der Pubertät sind die Eltern ja immer noch die wichtigste Bezugsperson. Das heißt, da ist dann schon mal spätestens bei der Pubertät, wenn während der Kindheit alles tutti lief, bestimmt bei tamilischen Mädels dann noch mal so ein Bruch in der Art der Beziehung zu den Eltern, was dann natürlich sich auch auf zukünftige Beziehungen auswirken kann. Und ich habe jetzt gerade schon Tabuisierung angesprochen. Ein anderer Aspekt, der dann eben mit der Pubertät auch kommt, ist zum Beispiel, dass in tamilischen Filmen ja auch körperliche Nähe und Sexualität eben tabuisiert wird. Und also natürlich gibt es auch Families, wo irgendwie sich umarmen oder ein Küsschen auf die Wange oder die Schulter auf den Kopf legen und solche Geschichten normal sind. Aber nach der Pubertät wird das weniger. Oder eine Sache, die mir so einfällt, das kennen aber auch nicht tamilische Kids, Kussszenen oder Sexszenen beim Fernsehen. Da wird ja direkt Programm abgeschaltet, geändert, irgendwas holen gegangen, ganz laut geredet, keine Ahnung, weil das so schlimm ist, dass wir das sehen oder vor allem mit unseren, also dass wir quasi vor unseren Eltern erleben, dass es das gibt. Ich meine, vor uns Kindern, weiß ich nicht, wie viele Eltern sich da auch küssen oder umarmen, tamilische Eltern. Das ist ja auch nochmal, also so ein Kuss auf den Mund von tamilischen Eltern sehen wir als Kinder ja auch nicht, weil das macht man nicht. So.
Ich weiß noch nicht mal, ob man sich im Tamischen, also es gibt ja viele Gesellschaften, wo man sich gar nicht auf den Mund küsst. Ich weiß gar nicht, ob das so im Tamischen überhaupt üblich ist.
Keine Ahnung, wir kennen die Bettgeschichten unserer Eltern nicht. aber das ist ja, aber dadurch, dass wir überhaupt nichts wissen und dieses, im Fernsehen dürfen wir uns das auch nicht angucken, ist ja auch, vermittelt ja auch irgendwie, dass das alles falsch ist.
Ja, das kommt aber auch dadurch, dass wir halt zwischen zwei Gesellschaften aufwachsen. Ne? Wenn du in Sri Lanka aufwächst, dann ist das ja was Normales, dann ist das ja egal. Dann ist es ja im Prinzip deine Kultur, die du halt auslebst. Und dann entstehen, glaube ich, auch weniger Störungen in dem Sinne, weil du kennst das ja nicht. Bei uns entstehen
Also keine Diskrepanzen und Dissonanzen, sagen wir mal. Ne? Weil Störung heißt ja immer, da ist halt irgendwie
was falsch, aber ja, genau.
Etwas krankhaft, aber sagen wir mal Diskrepanzen.
Genau, das entsteht ja nicht, aber das entsteht bei uns halt, weil wir zwischen zwei Welten quasi schon aufwachsen oder zwei Kulturen, wo das dann komplett unterschiedlich halt abläuft und wo dann auch unterschiedliche Perspektiven dargestellt werden.
Aber was passiert dann dadurch, dass wir alles rund um Liebe und Sex und Beziehungen quasi wegstecken und uns gar nicht erst angucken?
Ja, da passiert halt, dass Kinder und Jugendliche in Beziehungen oder in körperlichen Beziehungen Ausdruck von Lust und Liebe als verboten empfinden oder als etwas, was nicht akzeptiert ist. Und entweder entwickeln sie halt ein ungesundes Verhältnis zu Liebe und Beziehungen und neigen oft dazu, also gar nicht das auszuleben oder tun es heimlich. Und das gibt dann einem so dieses Gefühl, es ist ein Adrenalinkick. Und Ja, wie ich das am besten erklären kann, ist halt so, es wird halt in vielen Studien beobachtet, wenn halt zum Beispiel bei den ersten Dates oder beim ersten Treffen etwas Aufregendes passiert. Also zum Beispiel, wenn man auch in einem Freizeitpark ist und zusammen Achterbahn fährt, dann hat man ja einen Adrenalinkick. Und dieser Adrenalinkick, den verbindet man nicht an sich mit der Achterbahnfahrt, sondern auch mit der Person, mit der man das geteilt hat. Und man überträgt quasi diesen Adrenalinkick auf diese Person und verwechselt das oft mit dem Gefühl von Verliebtsein. Dieses Verliebtsein wird dann natürlich durch andere Sachen nochmal verstärkt, aber in erster Linie ist dieses erste Gefühl oder die erste Sache, die man mit der Person geteilt hat, dann ein wichtiger Punkt. Also auch Horrorfilme zum Beispiel. Wenn man Horrorfilme zusammenguckt, dann kann das diesen Adrenalinkick auch verstärken. Und das ist das Problem wenn man halt heimlich eine Beziehung führt oder heimlich diese Erfahrungen macht, dann kann es halt oft sein, dass das nicht Liebe ist, sondern dass es in erster Linie dieser Adrenalinkick ist, den man immer sucht. Und das verbindet man dann
Weil
halt
man
oft.
was Heimliches
Genau, das
macht,
verbindet
ja.
man dann mit der Person. Und man kann halt nicht dann unterscheiden, okay, mag ich die Person wirklich oder ist das dieser Adrenalinkick? Zumal man das gar nicht erkennt als tamilische Person, weil hast ja gar keine andere Möglichkeit, als das nicht heimlich zu
Ja,
machen.
also ich sag auch da an der Stelle ganz ehrlich, dass ich mittlerweile gemerkt habe, mir geht es beim Menschen kennenlernen und alles in Richtung Love und Sex, erstmal momentan gar nicht darum, eine krass emotionale Bindung zu irgendwem aufzubauen, sondern eben diesen Scheißkick zu haben. Aber mir ist bewusst, dass es eben nicht dabei um Liebe geht, sondern mir geht es gerade darum, dass ich diesen, also Kick im Sinne von nicht, weil es heimlich ist, sondern Kick im Sinne von, es ist jetzt endlich mal nicht heimlich und ich mache es für mich und ich entscheide und das Gefühl, was daraus entsteht, das möchte ich haben, bevor es mir gerade überhaupt darum geht, dass ich in einer romantischen Beziehung mit jemandem sein möchte. Und das habe ich schon so weit in meinem Kopf gekriegt, dass ich ja gar nicht die Beziehung will, sondern die anderen Gefühle, die dadurch kommen, dass ich mich in diese Situation als Individuum begebe.
Ja, und ich weiß aber nicht, wie viele Personen diesen Prozess halt durchmachen. Und ich weiß halt auch nicht, du bist jetzt 24 und jetzt realisierst du erst, ich brauche
Ja.
das oder ich kann das und das machen. Das hätte schon mit 18, 19 passieren sollen oder hätte sein
Oder
können, dass es
können.
passiert.
Ja.
Genau. Ne? Und das verschiebt sich ja alles dann, ne? Also
Ja.
man hat ja dann auch kurz etwas Ungesundes quasi durchlebt, um jetzt an das Gesunde quasi ranzukommen.
Und dann muss man aber erstmal verstehen, dass es was Ungesundes war, weil viele denken ja einfach, das ist normal und kommen nicht an den Punkt, dass realisiert wird, dass wir in toxischen Verhaltensmustern und Beziehungen gelebt haben bisher.
Genau.
Und das muss erstmal reflektiert werden, ja.
Genau, und was ich dann immer so interessant auch in dem Sinne finde, weil man hat ja dann auch so eine automatische Checkliste im Kopf, ne? Also man hat dann so eine Punkte, wo man halt so sich vorstellt, okay, so und so stelle ich mir die vor oder das und das soll passieren. Und dabei geht es ja gar nicht darum, was brauche ich? Oder was ist wirklich das, was ich will? Oder was ist das, was mir gesellschaftlich eingeflößt wurde? Oder was ist das, was ich durch Medien mitbekommen habe?
Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen mal eine kleine Aufgabe mit euch daraus. Also Mac und ich haben unabhängig voneinander unsere Checklisten quasi aufgeschrieben. Checkliste für, als ich 15 war, was habe ich mir vorgestellt, wie mein Partner sein soll? Oder wie mein, damals hab ich ja dann noch gesagt, wie mein Freund sein soll. So. Und vielleicht macht ihr jetzt mal kurz Pause und überlegt, als ihr 15 wart, wie sollte eure Freundin oder eure Wunschfreundin, euer Wunschfreund aussehen und was für Charaktereigenschaften oder Merkmale haben. Okay, fang du mal mit deiner Checkliste an. Wie sollte dein Freund, als du 15 warst, aussehen?
Mit 15 habe ich gedacht, dass für mich das Wichtigste Bildung ist und Schule machen. Ich habe nicht an Jungs gedacht und ich habe sehr selten über Jungs auch geredet. Und ich habe mir immer von meinen Freundinnen die Storys angeguckt und für mich war das so. Ich habe gesehen, dass wenn man mit 15 in eine Beziehung kommt, dass das eh nie gehalten hat. Und für mich war das dann so unrealistisch, überhaupt in eine Beziehung einzugehen, weil ich davon ausgegangen bin, wenn ich mit einer Be Person in einer Beziehung bin, dann will ich die auch direkt heiraten.
So, das ist deine erste Liste.
Genau, das ist.
Also, das heißt, die Person, mit der du zusammenkommst, die willst du auch heiraten.
Genau. Dann, also mit der soll ich auch dann alles erleben, ne? Meinen ersten Kuss und keine Ahnung was, blablabla. Mit 15 war das so meine Vorstellung. So. Und dann hatte ich ja keine Vorstellung, so, ne, weil das war die einzige Bedingung. Und dann bin ich halt älter geworden und dann kam halt so jetzt meine Checkliste, die halt damals so war. Sie sollte tamilisch sein.
Also er, ne? Oder
Sie
war
mu
bei dir auch eine Sie eine Option?
Nein, nein. Also die Person, deshalb sie.
Okay,
Die Person sie, weißt du? Also ja, er sollte tamilisch sein. Muss sich gut mit meinen Eltern verstehen und muss romantisch sein. Es muss alles perfekt ablaufen. Also ich hatte so eine bestimmte Vorstellung, wo wir uns treffen, wie das alles funktioniert mit dem Kennenlernen, dass man irgendwie so erstmal telefoniert und dann erst sich datet und dann auch heimlich treffen und erstmal nicht meinen Eltern erzählen. Und für mich war das wichtig, dass die Person meine Leidenschaften, also dass man ähnliche Leidenschaften hat, dass man irgendwie ähnliche Interessen hat, dass man sich auch ohne Worte verstehen kann, dass man direkt weiß, dass das die Person ist, aber dass man sich dann halt durch das Kennenlernen halt näher kommt und ja, solche Sachen. Und dass man dann die Person auch heiratet und dass man dann auch, ja, und dann mit der Person auch nur reisen und alles nur mit der Person erleben, nichts mit meinen Freunden, sondern alles nur mit dieser einen Person.
Okay. So, ich tausche erst, ich sage erstmal meine und dann sprechen wir mal darüber. Ich merke, ich hatte sehr pragmatische Vorstellungen. Mit 15 dachte ich einfach nur, der muss größer sein. Das ist aber nicht schwer, weil ich klein bin. Der darf maximal 2 Jahre älter sein, aber er muss älter sein. Und er muss gut in Mathe sein, beziehungsweise besser als ich in der Schule.
Boah, wenn du das jetzt
Das war
sagst,
meine
ne, dann
Vorstellung.
fallen mir auch meine Liste, dann wird meine Liste auch noch mal klarer. Also ich habe mir auch jemanden, der größer ist, der älter ist, habe ich auch gedacht. Und gebildet muss er auch sein. Stimmt, habe ich auch alles gedacht. Ja.
Mit 18 habe ich eigentlich schon angefangen, meine queere Seite mehr so, dass die mehr so im Kopf ist und dass das kommt. Aber da hatte ich dann trotzdem noch, es muss wer sein, der ist größer oder die. Da war das noch nicht so klar. Älter, aber die Altersspanne ist bis maximal 5 Jahre älter hochgegangen. Und dann war immer noch dieses schlauer als ich. Das hieß also ein besserer Bildungsstand. Und für mich hieß ein besserer Bildungsstand, dass es jemand war, der ein MINT-Fach gemacht hat, also Naturwissenschaften, Mathe oder so. Weil ich war ja Gesellschaftswissenschaftler so gesehen, wollte in die Richtung gehen, obwohl ich selber ja mit 18 noch überlegt habe, in die chemische Richtung zu gehen, hatte ich trotzdem den Anspruch, besserer Bildungsstand heißt MINT-Fach. Voll dumm. Mit 18 war mir dann klar, muss die gleiche Musik hören wie ich. Das ist schon sehr schwierig. Da habe ich mir natürlich erstmal auch gewünscht, dass es Vertamilisches ist, aber ja, gleiche Musik, ciao. I don't know, wenn, kommt her. Mag Harry Potter. Mag Harry Potter. Wirklich, das stand auf meiner Liste. Das muss jemand sein, der Harry Potter mag.
Okay.
Und das muss jemand sein, wo unsere Jobs nicht kollidieren später. Wo ich dann auch mal finanziell was riskieren kann, im Sinne von, wenn ich einen unsicheren Job habe, dann habe ich noch jemanden, der mich absichert. Und es muss ein Serienjunkie sein.
Oh,
Das waren
wow.
meine, also sehr praktisch, sehr alltagsgedacht noch. Und da war ich aber schon, also das war schon eine Phase, wo ich gemerkt habe, ich glaube, dieses ganze Beziehungsding oder das, was als Beziehung mir vorgelebt wird, ist nicht das, was in meinem Kopf sich als natürlich anfühlt. Aber jetzt wollen wir mal ein bisschen darüber sprechen. Also ich finde, deine Vorstellungen habe ich mir ungefähr auch so vorgestellt. Also du bist schon so ein bisschen eine Romantikerin und magst so, es ist alles so schön und wie im Film so ein bisschen ist. Aber du bist trotzdem realistisch. Ich glaube aber schon so mit 18 waren wir noch nicht so krass daran, dass wir quasi die Vorstellungen für einen Partner von der Realität getrennt haben. Also das war noch mal so eine kleine Traumwunschwelt.
Ja, genau. Also, das war eine sehr krasse Traumwelt. Also.
Ja. Und wir lassen das jetzt mal so stehen. Und ihr habt ja auch eure Liste. Ihr habt jetzt unsere Liste auch gehört. Sprechen aber erstmal noch darüber, wo denn diese Vorstellungen kommen. Also, obviously, das, was unsere Eltern uns eingetrichtert haben, wie wir sein müssen, wie Männer sein müssen, wie Mann sein muss und wie Familie sein muss und wie auch Status sein muss. Das sind so alles Punkte, die in unsere Wunschpartnerwahl, PartnerInnenwahl mit eingegangen ist. Und obviously Popkultur. Das ist ja also sowohl tamilische Popkultur als auch deutsche oder amerikanische, sagen wir europäische und amerikanische Popkultur. Das hat uns auch beeinflusst. Und da sind zwei komplett verschiedene Welten aufeinander gekommen, die auch kollidieren, aber die uns beeinflusst haben. Und wir haben euch über Insta vor ein paar Wochen gefragt, welche Filme euch so beeinflusst haben in Sachen Beziehungen und Liebe. Ich nenne die jetzt mal einmal und dann sprechen wir kurz über diese Filme vor allem. Das war einmal Vinay Thandivaruvaiya, Alaipayude Payudhe und Minale wurde sehr oft genannt. Bombay wurde oft genannt. Hast du noch, was noch genannt wurde? Gerade im Kopf?
Rajarani, Okikanmani, Pokiri, Santhosubramaniam, Something Something.
Genau, also das sind so die tamilischen Filme und an englischen Filmen wurde Notting Hill, Briefe an Julia und Twilight genannt. Und also die meisten tamilischen Filme laufen so, ne? Mann verliebt sich in Frau, Mann muss erstmal Frau davon überzeugen, dass sie ihn auch liebt und dann heiraten die irgendwann. Und das ist so unsere Vorstellung von Beziehung. Man sieht sich, man liebt sich, man heiratet.
Ja, also in den Filmen geht es sehr, sehr selten darum, was für Persönlichkeiten sind die? Was stellen die sich vor?
Was für Wünsche haben die im Leben und was für Wertvorstellungen?
Genau. Das kommt zwar in irgendeiner Nebenszene vor, aber das wird nie in der Beziehung selbst so ausdiskutiert oder besprochen, so dass es klar wird, okay, die reden darüber oder die connecten gerade emotional oder die connecten gerade irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Es geht immer nur darum, dass sie über irgendwelche Probleme eigentlich meistens reden, die halt durch die Gesellschaft halt kommen, so.
Wenn wir uns Hollywood angucken, haben wir schon eher was Ausgewogeneres, wo nicht immer nur überzeugt wird. Bei Hollywood-Filmen geht es sehr oft um den einen, um die eine fürs ganze Leben. Und wir hatten jetzt zum Beispiel Twilight. Twilight ist so ein Film, eine Filmreihe, die als wir jünger waren, ja schon sehr prägend für eine ganze Generation war. Und Twilight ist ja eigentlich voll crazy, weil Edward ist voll der Stalker eigentlich und es gibt sogar wissenschaftliche Texte darüber, wie in Twilight das Verhalten eigentlich eben Stalking gleicht und dass man das als romantisch dann wahrnimmt und nicht als problematisch. Das ist eigentlich kein Verhalten, das irgendwas mit Einverständnis und Einvernehmen und so zu tun hat, sondern schon übergriffig eigentlich. Das heißt, wir haben sowohl auf der Hollywood-Seite Beispiele, wo man nicht so wirklich was Realistisches bekommt, als auch auf der tamilischen Seite mit Hollywood haben wir sowieso irgendwie, also alles, was ich als Kind geguckt habe, war für mich keine Beziehung. Da dachte ich, wie leben die jetzt zusammen? Die können doch nicht einfach heiraten, nachdem die sich 2 Tage gekannt haben. Und immer muss der Mann erstmal 50 Leute totschlagen, bevor der mit der Frau durchbrennen kann. Dann ist so, ne? Nee, so möchte ich bitte nicht. Und dann haben wir aber auch ja in dieser Hollywood-Welt so Romcoms oder halt Romanzen,
Schicksal,
wo
wo Schicksal einen zusammenführt und wo man sich immer
ja.
wieder immer findet, egal was passiert und wo man irgendwie durch komische Zufälle dann auch zusammengeführt wird und dann das Gefühl vermittelt wird, egal was in deinem Leben passiert, du wirst diese eine Person immer finden.
Auch so dieses, man versteht sich blind und man muss gar nicht Sachen aussprechen. Ohne Worte funktioniert alles total gut. Oder selbst wenn irgendein großer Streit dann meistens war, muss man sich danach nur tief in die Augen gucken und dann ist wieder alles vergessen und solche Sachen. Also es ist sehr, ja, sehr romantisiert und unrealistisch.
Genau, ihr könnt euch ja selbst fragen, was für Filme oder was sind eure Lieblingsfilme und wenn da ein, zwei dabei sind, die solche Geschichten darstellen, dann könnt ihr euch ja fragen, ob das auch in euren Beziehungen oder Partnerschaften oder in euren Erwartungen von Partnerschaften ja vorhanden ist, weil wenn man unrealistische Vorstellungen von Beziehungen durch Popkulturen hat, dann kann es halt dazu führen, dass man unrealistische Erwartungen auch an Partnerschaften hat und dadurch viel schneller dazu neigt, nicht mit der Person zu kommunizieren. Das heißt, man ist auch viel schneller dazu geneigt zu sagen, die Person ist nicht die richtige Person, weil irgendeine Kleinigkeit nicht passt oder weil man nicht darüber redet, weil man denkt, boah, das passt eh nicht, also hör ich jetzt ganz auf, mit der Person irgendwie zu reden oder die Person zu daten. In der Studie Is Life Just a Romantic Novel heißt es, je mehr Populärmedien konsumiert wurden, desto unzufriedener waren die Paare und hatten unrealistische Erwartungen an die Beziehungen.
Und wenn wir uns jetzt auf den Folgentitel, also Generation beziehungsunfähig, Fragezeichen fokussieren. Was gibt's denn da? Also, das ist ja auch ein Buch. Was ist die Begründung aus dem Buch dafür?
In dem Buch geht es darum, dass wir sehr individualistisch denken, dass wir danach streben, das Bestmögliche zu finden. Das heißt, dass wir zum Beispiel, wenn wir halt einen Beruf auswählen, dass wir da wollen, dass wir flexibel sind, also dass wir bereit sind, allzeit unsere Koffer zu packen und irgendwo hinzuziehen und dass wir sehr opportunistisch auch sind. Also sobald eine Möglichkeit sich ergibt, dass wir das dann auch ausnutzen wollen und das wird ja auch in unserer Gesellschaft quasi erwartet. Also auf unserem Lebenslauf soll ja auch stehen, wir haben ein Auslandssemester gemacht, wir haben im Ausland Erfahrungen gesammelt, wir haben in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet und am besten in großen Unternehmen und das führt halt dazu, dass wir auch unsere Standorte wechseln. Und das spiegelt sich natürlich auch in unserem Datingverhalten wider oder in der Suche in Partnerschaften, weil wir immer mehrere Optionen sehen und weil wir sehr individualistisch denken. Wir denken, okay, wenn das eine nicht passt, dann gehen wir zu den anderen und wir sehen halt mehrere Optionen als richtig, anstatt eine Person richtig kennenzulernen oder sich auf eine begrenzte Anzahl zu fokussieren, fokussieren wir uns auf mehrere Optionen. Und wir denken, wenn das eine nicht funktioniert, gehen wir auf das andere über, weshalb Beziehungen auch nicht so lange halten oder das Datingleben schwerer gemacht wird.
Die vielen Erwartungen oder eben die größer werdenden Checklisten, weil wir immer das Bessere, das Schönere, das Krassere in unserem Leben haben wollen, werden dann auch größer und unrealistischer. Und durch diese Erwartungshaltung haben wir auch ein bisschen widersprüchliche Erwartungen an Beziehungen. Also einerseits wollen wir betüddelt werden, andererseits wollen wir eigenständig sein und alles alleine schaffen. Einerseits wollen wir keine Klischees erfüllen, andererseits wollen wir vielleicht genau das und fühlen uns deshalb schlecht. Einerseits wollen wir uns nicht binden und frei sein, uns Optionen frei halten. Andererseits suchen wir eben nach The Hollywood One, ne? Nach der wahren Liebe und so. Und ja, Florian Schröder hat diese Widersprüchlichkeit in der NDR-Talkshow einmal sehr geil zusammengefasst. Also wie Männer und Frauen zu sein haben heutzutage.
Das Problem ist die gesellschaftliche Erwartung an die Frau heute. Was muss die Frau alles sein? Sie muss Topmodel, mager, schlank sein, aber sie muss auch Kinder wollen. Die muss sie im richtigen Moment wollen. Also nicht mit 20, aber auch nicht mit 40. 20 ist zu früh, 40 ist zu spät. Sie muss die richtige Zahl der richtigen Kinder mit dem perfekten Mann im richtigen Moment kriegen. Die richtige Zahl ist nicht 1, das ist Ego, aber auch nicht 5, das ist Assi. Es muss irgendwo dazwischen liegen. Wenn sie die Kinder hat, muss sie arbeiten, sie muss Karriere machen. Und zwar selbstbewusst, aber nicht als Emanze, aber emanzipiert muss sie sein. Selbstbewusst, emanzipiert, feministisch organisiert und überhaupt gut drauf. Und während sie Karriere macht, muss sie gleichzeitig zu Hause bleiben. Sie darf keine Rabenmutter sein. Wenn sie zu Hause ist, muss sie trotzdem Karriere machen. Sie muss weiterhin Topmodel, mager, schlank sein. Man darf ihr die Kinder, die sie gekriegt hat, nicht ansehen. Zu Hause muss sie außerdem Hure, Liebhaberin, beste Freundin, Mutter und alles auf einmal sein. Und den Stress, den sie hat, den darf man niemals spüren.
Das Problem der Männer ist ja folgendes. Der Mann heute muss zuhören können. Er muss sensibel sein. Aber er muss auch stark sein, selbstbewusst und eine Meinung haben. Diese Meinung muss er auch sagen. Aber nur dann, wenn sie auch gehört werden will. Wenn sie nicht gehört werden will, soll er die Meinung trotzdem haben. Aber er soll sie nicht sagen. Er soll sie sagen, wenn sie gehört werden will, und soll sie nicht sagen, wenn sie nicht gehört werden will. Er soll zu Hause sein, aber nicht immer. Er soll auch wieder weg sein. Er soll arbeiten gehen. Er soll was für sich machen. Er soll selbstbewusst sein, da wo er ist. Und dann soll er wiederkommen. Und wenn er da ist, soll er da sein. Und wenn er weg ist, soll er weg sein. Aber er soll dann weg sein, wenn er wiederkommen soll. Und dann da sein, wenn er da sein soll und nicht weg sein. Und wann er gerade da sein soll und weg sein soll, wann er zuhören soll, wann er eine Meinung haben soll, das muss er bitte spüren.
Das ist halt wieder so dieses, es gibt Erwartungshaltungen. Man redet aber nicht darüber. Man erwartet, dass die andere Person, das Gegenüber, es einfach macht. Aber ohne das zu kommunizieren, kann man da gar nicht hinkommen. Und dann gibt es aus gesellschaftliche Erwartungen, individuelle Erwartungen, dann kommt noch deine eigene Verfärbung, dann kommt noch deine familiäre Verfärbung, was man alles so erlebt hat. Und das clasht einfach irgendwann nur noch.
Ja, und in dem Buch Generation beziehungsunfähig geht es ja aus der psychologischen Sicht auch darum, dass das menschliche Ziel an sich ist, Partnerschaften oder Bündnisse einzugehen, egal welcher Art, ne? Also Freundschaften, Beziehungen an sich, romantische Beziehungen, keine Ahnung, dass man das immer irgendwo sucht. Was aber problematisch ist, wir haben eine individualistische Art, die wir aus der eurozentrischen Gesellschaft vorgelegt bekommen haben und das clasht mit unserer traditionellen Welt. Und dann haben wir noch die Vorstellungen von unseren Eltern und wollen unsere Eltern nicht enttäuschen. Und dann müssen wir unsere Eltern vielleicht noch von dem Westlichen ein bisschen überzeugen. Und dann fängt das schon bei unserer Auswahl von unserer Karriere an, dass wir dafür schon anfangen müssen zu kämpfen, weil das Traditionelle ist ja, dass eine Frau eigentlich zu Hause bleiben soll und wenn, selbst wenn sie arbeiten gehen soll, dass sie dann trotzdem eine gute Mutter ist und selbst wenn man gebildet ist, dass man das irgendwie in einem Topf bekommt und dass man ständig flexibel sein muss. Also man muss flexibel sein in der eurozentrischen Welt, aber man muss traditionell sein in der Welt von der Familie. Und das, wir haben das noch ein bisschen schwieriger als, und also zu den gesellschaftlichen Erwartungen, die allgemein schon da sind, kommt noch das Traditionelle dazu. Und das kann einen so sehr belasten, gerade wenn es darum geht, eine Beziehung auszusuchen, also eine Beziehung kann man ja nicht aussuchen, einen Partner auszusuchen. Weil, was soll ich alles beachten? Was, wonach soll ich gehen? Was ist mir wichtig? Ich weiß, man weiß es an einem Punkt gar nicht mehr.
Du sagst es gerade, man weiß es an einem Punkt nicht mehr. Wenn wir uns jetzt angucken, ne, generationsbeziehungsunfähig sind wir, weil, wie Michael Nast sagt, weil wir immer was Besseres wollen. Aber wenn ich das jetzt nur auf tamilische Menschen münze, sind wir auch Generation beziehungsunfähig, weil wir nie gelernt haben, was zu einer guten Beziehung dazugehört und jetzt erst lernen müssen, wie das geht, obwohl wir gleichzeitig ja auch schon den Wunsch haben, dass jetzt quasi Endgame passiert, dass man jetzt schon den Partner, die Partnerin fürs Leben dann hat. So. Wie haben sich denn deine Vorstellungen jetzt über die Jahre mit diesem Wissen verändert?
Erstens hat sich verändert, also es muss keine tamilische Person zum Beispiel sein, ne? Also für mich ist das wichtig, dass die Person an sich eine Person ist, die mich versteht. Das ist das Wichtigste für mich. Dass sie nicht in dem Sinne, sie muss jetzt alles nachvollziehen und sie muss jetzt gleich denken, so wie ich, sondern meine Emotionalität und so wie ich denke, einfach verstehen können. Das Wichtigste ist, dass man überhaupt miteinander kommunizieren kann. Ich kann tausende Interessen mit einer Person gemeinsam haben, aber wenn ich nicht mit der Person kommunizieren kann, kann ich die Beziehung in die Tonne kloppen. Mhm. Und genauso ist das so, ich kann mit einer Person gar keine Interessen zusammen haben, aber wenn man kommunizieren kann, kann die Beziehung so schön sein und egal in welcher Art von Beziehung. Es fängt bei Freundschaften an und auch dieses romantisch-kitschig sein, das muss nicht mein Partner erfüllen. Wenn ich diese Erwartungen habe, dann kann ich das ja selbst für mich erfüllen. Ich kann ja der Part sein, der das romantisch-kitschige erfüllt und nicht der Partner muss es machen. Das heißt, die Erwartungshaltungen, die ich an meinen Partner hatte, habe ich einfach selber, also nehme ich selber mit in die Beziehung mit. Das erfülle ich für mich einfach. Das heißt, wenn ich diese Seite brauche, mein Partner das nicht hat, dann erfülle ich mir das selber. Ja. Dann bin ich halt der aktive Part, der das macht. Dafür macht mein Partner dann andere Sachen, die aktiv sind. Es muss nicht alles perfekt sein. Das Unperfekte ist das Schöne. Das heißt, wenn eine Person Macken hat, sich öffnen kann, sich emotional zeigen kann, sagen kann, das sind meine Fehler, das sind meine Probleme. Ich will mit dir über meine Probleme, weil schöne Seiten kann ich mit jedem teilen, aber meine Probleme kann ich nicht mit jedem
teilen.
Das ist
richtig gut.
Und wenn eine Person das kann, dann hat man so viel erreicht und das ist das Wichtigste. Kommunikation, über Probleme reden können und sich verstanden fühlen. Das sind so die wichtigsten Sachen und alles andere, wenn man diese drei Sachen hat, dann kann man an so vielen Sachen arbeiten, weil man kann Kompromisse finden, man kann miteinander wachsen und das ist mir wichtig, ja, dass eine Person mit mir wachsen kann. Dass nicht nur ich an der Beziehung wachse oder dass die Person nur an dieser Beziehung wächst, sondern dass man zusammen wächst, dass man voneinander lernt und dass man sich voneinander inspirieren lassen kann. Jetzt nicht, weil man was besonders toll kann, sondern weil man als Mensch einfach sich weiterentwickeln möchte und weiter sein möchte. Und das, was wir wirklich nochmal lernen sollten, ist, man kann seine Bedürfnisse auf unterschiedliche Personen verteilen. Das muss man sogar. Du kannst nicht alles auf eine Person projizieren. Das ist ungesund und das belastet eine andere Person. Und man muss für sich selbst eingestehen. Man muss mit sich in Einklang sein, damit man sagen kann, was für Bedürfnisse habe ich. Wenn ich selber ein ungesundes Verhältnis zu mir selber habe, kann ich ja selber nicht herausfinden, was für mich wichtig ist oder was meine Bedürfnisse sind. Das heißt, es hört sich zwar immer sehr komisch an, wenn man sagt, ja, Selbstliebe, bla bla bla, aber durch Selbstliebe lernt man halt seine Bedürfnisse klarer zu kommunizieren und dann entwickelt man auch gesunde Verhältnisse und dann kann man auch gesunde Beziehungen führen, weil wir haben leider das Pech, dass wir aus toxischen Beziehungen, was zu unseren Eltern betrifft, auch teilweise kommen und das müssen wir erkennen, wir müssen diese Muster erkennen und das auch dann in diesen Beziehungen verorten.
Also ich finde aber auch, es muss nicht immer Selbstliebe sein, Selbstakzeptanz reicht. Man muss nicht alles toll und geil an sich finden. Man muss einfach mit dem arbeiten, was man hat und damit okay sein und damit cool sein. So, das ist schon, das reicht schon. Wenn ich jetzt die Frage beantworten würde, sind wir Generationen beziehungsunfähig oder sind wir beziehungsunfähig, würde ich sagen, nein. Wir haben nur andere Struggles als Weißdeutsche, die nicht konservativ aufgewachsen sind. Wir sind leistungsorientierter als andere Generationen, als gesamte Generation, also auch auf weiße Menschen bezogen. Die Rolle von Familie hat nicht mehr die gleiche krasse Hoheitsstellung wie früher. Wir haben ein riesen Kommunikationsproblem, das ich sehe, weil Menschen zu verkrampft sind, weil sie sich nicht trauen oder eben Erwartungen an Menschen haben, die nicht kommuniziert werden. Das kann nur zu Stress führen, wie Mac das vorhin perfekt zusammengefasst hat. Oder dazu, dass sich ganz viel anstaut und man bei der erstbesten Gelegenheit abzuhauen, abhaut dann tatsächlich, wodurch Beziehungen dann zerbrechen. Und für manche ist eine romantische Liebesbeziehung vielleicht auch nicht einfach das Nonplusultra. Ich habe in den letzten Jahren gemerkt, das ist gar nicht, also generell die Art von Beziehungsmodellen, die es gibt, heißt monogam, Mann und Frau. I don't feel it. Ich finde, man sollte den ganzen Beziehungsbegriff sowieso lockerer sehen. Meine Beziehungen, die ich gerade führe, also auch zum Beispiel zu Mac, zu einer Freundin, zu anderen Menschen, das sind richtig gute und innige und enge Beziehungen, die aber auf einer nicht romantischen Basis, auf einer platonischen Basis passieren, wo aber zum Beispiel vielleicht trotzdem Kuscheln dazugehört oder so. Und das ist mir momentan viel wichtiger als jede Art von Romantik-Schmantik. Stuff gerade, dass ich da ja einfach das Wort Beziehung für mich neu definiert habe und es viel lockerer eben sehe. Und ich bin beziehungsfähig. Die Frage ist nur, bin ich beziehungsfähig für mich oder bin ich beziehungsfähig für andere? Und beziehungsfähig für andere bin ich definitiv nicht, würde ich sagen. Also es gibt einen Riesenteil, der sagen würde, das bist du nicht. Aber solange das für mich cool ist und für die Leute, die mit mir in einer Beziehung, in einem Beziehungsverhältnis sind, who the fuck cares?
Current Obsession.
Meine Current Obsession ist momentan Suits, weil die neue Staffel ist auf Netflix. Und ich habe Suits 2015, glaube ich, angefangen zu gucken, als ich in Siegen noch studiert habe. Ich verbinde damit so ein bisschen, ich habe das angefangen, als ich entschieden habe, dass ich nicht mehr VWL studieren möchte, sondern Ethnologie. Und deshalb verbinde ich so ein bisschen einen Neuanfang mit dieser Serie. Und deshalb ist das eine sehr familiäre Serie, die ich sehr, 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 sehr gerne schaue.
Nice. Bei mir ist es auch eine Serie, und zwar Snowpiercer, auch auf Netflix. Da geht es um einen riesenlangen Zug, der im Kreis durch die Welt fährt, weil draußen ist Eiszeit und in diesem Zug herrscht halt eine krasse Klassengesellschaft. Und das ist so ein bisschen Tribute von Panem in einem Zug ohne jährlichen Kampf, aber eben dieser Klassenkampf dystopisch, und das finde ich ganz geil. Damit sind wir am Ende unserer 8. Folge und wir freuen uns, dass ihr mal wieder dabei wart. Wir hoffen, dass diese kleine Aufgabe in Anführungsstrichen ganz cool für euch war, und wir haben auch schon einen Plan für unsere nächste Folge.
Da soll es um Daten gehen, also wie daten wir in unserer Generation? Das baut natürlich dann auch.
Ich finde das Wort ja furchtbar, muss ich kurz sagen, aber wir besprechen es.
Ja, genau. Wie wir das in unserer Generation machen, das baut dann auch natürlich auf diese Folge auf, und wir würden dann dazu auch ein paar Fragen bei Instagram fragen. Falls ihr anonym beantworten wollt, dann könnt ihr uns auch einfach eine Nachricht schreiben oder halt bei Anchor eine Sprachnachricht könnt ihr uns hinterlassen.
Genau, also wir fänden es sehr cool, wenn von euch da ein bisschen Input kommt und wir euch mehr mit einbeziehen können. Und wir hoffen, dass ihr das nächste Mal auch dabei seid. Bis dahin, tschüssi.
Tschö.
Witzig.